Ich habe mir vorgenommen, dass ich, bis ich 30 bin, nur Sachen mache, die mir direkt Spaß machen, ohne irgendeine Art Karriereplan zu verfolgen. Die ganze gesparte Bank einmal auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, wie lange wird das jetzt reichen? Und das ist ja immer so ein bisschen, so stelle ich mir das auch nach wie vor, so ein bisschen wie, okay, jetzt setzen wir uns in dieses Boot und dann machen wir mal die Leine los. Dieser Moment. Das war hoffnungslos übertrieben. Also das meiste mussten wir dann wirklich einfach lernen, als wir es gemacht haben. Und ich glaube, also für alle, die jetzt überlegen, ich bin hier in meinem großen Unternehmen vielleicht und versuche hier was zu verändern oder ich starte was Neues. Wenn euch das Angst macht, was Neues zu starten.
Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Kaltenwasser-Podcast, in der wir tief in das Impact-Startup-Universum eintauchen werden und die bemerkenswerten Reisen von Gründerinnen erkunden, die die Welt verändern. Ich bin euer Host Tillmann und heute haben wir eine wirklich außergewöhnliche Gästin wieder mit dabei, Iris Brauden, Mitgründerin und aktuell Chief International Officer und visionäre Kraft hinter dem sozialen Startup Share. Share ist seit der Gründung in 2017 nicht nur eine starke Konsumgüter-Brand geworden, die zum zweiten Mal in Folge auf Platz 1 des Startup-Brand-Ranking von Jung von Matt und Opinio gelandet ist, sondern auch eine innovative Art und Weise, positive Veränderungen weltweit zu realisieren, durch die Verknüpfung von Konsumgütern mit Spenden auf Basis des 1+1-Prinzips. Das heißt, für jedes verkaufte Produkt erhält ein anderer bedürftiger Mensch einen vergleichbaren Artikel. Bestimmt schon mal gesehen bei eurem Supermarkt um die Ecke. Iris Braun ist schon lange leidenschaftliche Befürworterin von, was im Themenfeld Entwicklungshilfe, und sie hat sich auch mit den Herausforderungen in diesem Themenfeld bereits wissenschaftlich, aber auch als Beraterin und jetzt eben als Unternehmerin beschäftigt. Aktuell ist sie zudem Nachhaltigkeitskolumnistin im Strive-Magazin, wo ich die Gründerin Katharina Wolf ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast hatte. Und da finde ich es immer spannend, die Verknüpfungen von verschiedenen Gästen, Gästinnen, die sich so ergeben mit der Zeit. Heute wird Iris uns die Entwicklung ihrer unternehmerischen Reise aufzeigen, angefangen bei der allerersten Idee bis zur aktuellen Herausforderung in der Produktentwicklung von Share. Also, schnallt euch an für eine aufschlussreiche Reise, während Iris Braun uns hinter die Kulissen von Share führt, einem sozialen Startup, das es in kürzester Zeit zu wirklich extremer Präsenz in den Lebensmittelmarktregalen geschafft hat und täglich an neuen Produkten arbeitet, um den Impact ihres Modells stetig zu erhöhen. Also ohne weiteres Klimbim tauchen wir jetzt ein ins kalte Wasser, gemeinsam mit Iris. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Iris.
Hi Tillmann.
Schön, dass du heute da bist und ich bin ganz gespannt, was du heute für Geschichten noch mitbringst in der über die Entstehungsgeschichte von Share und auch so ein bisschen deine Rolle dabei und was für dich persönlich auch da vielleicht ein paar kleine Sprünge ins kalte Wasser dann auch waren. Bevor wir starten, ganz kurz das, was ich zu Share schon weiß und auch recherchieren konnte. Ihr seid eine Konsumgütermarke mit Produkten in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Schreibwaren und Körperpflege, das sind so eure vier Kategorien. Und das Ganze funktioniert auf der Basis eines 1+1-Prinzips, also so buy one, give one. Und ja, dabei wird für jedes Share-Produkt ein äquivalentes Produkt oder eine Leistung dann gespendet. Gedanke ist letztendlich, dass das Helfen einfach machen mit Sachen, die man sowieso schon tagtäglich einkauft oder auch dann konsumiert. Ihr seid mittlerweile neben dem Online-Shop, den ihr habt, fast überall zu finden, nach meinem Empfinden nach, von Rewe, Kaufland, DM, Rossmann, Ikea, in der Deutschen Bahn. Ich habe jetzt gesehen, Mr. Spex habt ihr auch eine Kooperation und mit Indiva, oder mit ING heißt der, glaube ich, mittlerweile, und auch Sponsor von Hertha BSC Berlin. Also ihr seid schon gut verbreitet sozusagen.
Ja, es kommt immer wieder was Neues dazu. Also wir haben auch gerade eine Telefonpartnerschaft mit Kongstar gemacht und bieten da soziale Mobilfunkverträge an. Das ist noch das Neueste, was dazu kommt. Und ansonsten hast du das schon sehr gut zusammengefasst.
Ja, wunderbar, perfekt. Und ihr habt bis dato, korrigiere mich da auch gerne, wenn ich da was Falsches gesehen habe bei euch, bis dato über 140 Millionen sogenannte Shares mit euren mittlerweile über 120 verschiedenen Produkten erreichen können.
Das ist richtig. Wir sind jetzt also bald bei den 150, was ja auch immer, irgendwie freut man sich ja über Meilensteine, auch wenn die Zahlen, wenn sie groß sind und abstrakt dann vielleicht nicht mehr so viel emotional direkt mitnehmen und man sich das vorstellen kann. Ich finde es auch toll, mir die Zahl in den Kopf zu rufen, dass wir mehr als einmal jede Sekunde einer Person, die heute vielleicht nichts zu essen hat, zu trinken hat, sich heute nicht reinigen kann, einen Share zukommen lassen, also eine Spende, die eben über den Produktverkauf in den verschiedenen Kategorien geschaffen wird. Mehr als einmal die Sekunde und eine Person, das kann ich mir gut vorstellen, da sind die Zahlen klein genug für mich, dass ich das richtig spüren kann. Aber ja, auch in der Menge macht es dann den Unterschied und damit haben wir schon 2,5 Millionen Menschen erreicht in den Projekten.
Was ja an sich schon ein riesengroßer Impact einfach ist in der kurzen Zeit, in der ihr ja erst auch in Anführungsstrichen am Markt sozusagen seid. Und ihr seid auch schon über 100 oder um die 130 Mitarbeiter. Ihr nennt sie auch liebevoll Sherrys. Also auch gar keine kleine Startup mehr, sondern wirklich schon ein volles Unternehmen, sag ich mal.
Ja, wir haben gerade einen Preis für innovativen Mittelstand bekommen von der Wirtschaftswoche, was natürlich eine Ehre ist und gleichzeitig aber auch als jemand, der vielleicht noch sich denkt, ach, ich möchte ein Startup gründen und jung und dynamisch sein, mussten wir erstmal alle ein bisschen schlucken und zu überlegen, ist das jetzt, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ändert sich jetzt gerade irgendwas? Die Wahrheit ist, es ändert sich natürlich die ganze Zeit was und das Stillstand gibt es nicht an der Stelle. Und im Grunde ist es ja ein Ritterschlag, wenn man tatsächlich dann so zum gefestigten Unternehmen auch werden kann.
Ja, also schon ordentliche Wachstumsphase, du hast gerade schon angesprochen, hinter euch. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ist ja auch so Thema des Podcasts, wie kam es eigentlich dazu? Und vor allem, ne, du bist heute hier zu Gast, wie bist du überhaupt zu Share gekommen und was waren da so deine Schritte? Ich weiß, dass du in der Schule schon in einem Startup-Wettbewerb mitgemacht hast. Da eine Idee eines kombinierten Essen-Lieferservices mit den Landeswettbewerb gewonnen hast und hast auch an der Uni schon eine Konferenz für sozialen Unternehmertum organisiert. Also das Interesse für Sozialunternehmertum war da auch schon spätestens im Studium auf jeden Fall vorhanden. War es nur eine Frage der Zeit, wann du irgendwann Gründerin selbst wirst?
Vielleicht, in Wirklichkeit ja. In meinem Kopf war es schon wirklich auch eine Suche trotzdem. Also mir war, wie du ja auch schon durch die verschiedenen Stationen mit angedeutet hast, mir war schon lange klar, dass ich in die Richtung arbeiten möchte. Aber bis ich mich dann wirklich selber überzeugt habe und auch daran geglaubt habe, dass das auch wirklich möglich ist, hat es ja so ein paar Stationen auch gedauert. Also da war dann neben der Station, mein Vater sagt, mach doch erstmal die Schule fertig, bevor du hier was gründest. Das war quasi die Sache mit dem Essenslieferservice. Und im Nachhinein betrachtet, ich glaube, ohne Apps und auf dem Land wäre das auch nie wirklich was geworden. Aber im Endeffekt sieht man ja viele große Firmen, die auf ähnliche Modelle dann aufgesetzt haben. Also vielleicht so ganz verkehrt war es nicht, aber right time, right place war es auch nicht. Das war so das erste Nein quasi dafür. Dann in der Studienzeit war ich mir dann eher selber im Weg gestanden. Da hat man zu der Zeit, damals in England studiert, als ich die Konferenz organisiert habe. Da ging es noch viel um die Definition und das war fast so eher so ein bisschen so eine akademische Übung, mal zu sagen, was sind eigentlich Sozialunternehmen, was muss man erfüllen, damit man Sozialunternehmen ist und wo gibt es jetzt diese magischen Fabelwesen denn in Wirklichkeit? Und die eben zu suchen und zusammenzubringen und zu vergleichen, was dann eigentlich da diese Gruppe von Unternehmen ausmacht. Das war damals so ein bisschen die Übung mit als Student und als Studentin. Aber als es dann wirklich dazu kam, zu sagen, und jetzt mache ich das selber, dachte ich mir so, gut, ich weiß jetzt irgendwas über Definitionen, aber weiß ich irgendwas über Business? Also weiß ich irgendwas, wie man das wirklich tatsächlich praktisch umsetzen würde? Vielleicht sollte ich mir noch so ein bisschen Skills einsammeln. Das glauben ja dann auch immer noch viele. Ich glaube, bin ich nicht alleine mit dem Gedanken. Und dann folgte wirklich so eine Reise von auch Privatsektorstationen. Ich war mal in der Beratung für 2 Jahre, bei Boston Consulting damals. Ich war immer wieder kleinere Stationen, auch in, mal im Wirtschaftsministerium, mal bei Google, mal dann in der Forschung in Entwicklungsländern. Das war so mein Schwerpunkt und ist noch mein Schwerpunkt des sozialen Engagements und auch meines Studienhintergrunds, also Entwicklungsökonomie, Forschung zu Entwicklungsländern, Schwellenländern und deren Wirtschaft. Das hatte ich auch dann 2 Jahre noch in Indien, unter anderem in Ruanda, in Kambodscha vorangebracht und Bangladesch.
Was hat dich dazu, also was hat dich da so in diese Richtung bewegt? Also woher kam das Interesse am Thema Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungsarbeit?
Ja, das mag vielleicht naiv klingen, aber ich war auf der einen Seite total fasziniert und angezogen davon, dass da wirklich große existenzielle Fragen zu beantworten sind. Es geht nicht nur darum, über ein Produkt vielleicht unseren Alltag so ein ganz kleines bisschen besser zu machen, sondern da stehen Fragen dahinter über Existenz, über Überleben, über menschliche Würde, die wir eigentlich denken, die wir beantworten könnten, für die wir Antworten haben, aber es irgendwie nicht passiert. Das fand ich und finde ich immer noch extrem spannend, wie Menschen da zusammen funktionieren, dass wir teilweise die einfachsten Sachen ja dann doch nicht hinbekommen und wir einfach Sachen, von denen wir glauben, es gibt technische Lösungen, dass die eben nicht passieren. Also es war da eine gewisse Faszination, vielleicht auch eine Naivität, wirklich an den großen Fragen arbeiten zu wollen und dort zu versuchen, Lösungen zu finden und tatsächlich einen Unterschied für Menschen zu machen. Meine erste Erfahrung in die Richtung war damals mit meinem Freund noch in der Schulzeit, der als Sozialarbeiter unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit denen gearbeitet hat. Und ich dann das erste Mal gemerkt habe, okay, damals quasi auf dem Land in einer guten Mittelstandsfamilie aufgewachsen, aufs Gymnasium gegangen, sehr in dem Sinne behütet aufgewachsen und dann so zu verstehen, okay, im Moment, die Lebensrealitäten sehen woanders wirklich anders aus und das ist nicht nur das, was im Fernsehen gezeigt wird, sondern mit einem kurzen Flug vielleicht von ein paar Stunden könnte man an Orten sein, wo Menschen sich einfach mit ganz, ganz anderen Themen noch tagtäglich beschäftigen müssen. Und das habe ich auch gesehen, auch meine Großeltern, die wirklich so ja, Kleinbauern waren und da quasi von Tag zu Tag dann und von der Hand in den Mund auch lange gelebt haben, wie sich da die Welt verändert hat von ihnen zu mir. Und die konnten sich das gar nicht vorstellen, zum Beispiel, dass ich als Frau jetzt nicht nur einen Gymnasialabschluss mache, sondern dann auch noch studiere und dann irgendwie selber noch arbeiten möchte. Das war für meine Oma noch unvorstellbar. Also hatte ich auf der einen Seite gesehen, okay, es gibt Orte, da sind einfach noch existenzielle Fragen total wichtig und nicht beantwortet, obwohl wir glauben, dass wir Lösungen haben. Und gleichzeitig ist Wandel aber auch möglich und ist möglich innerhalb einer Generation oder vielleicht maximal zwei. Also wie kommen wir dann von A nach B? Und das fand ich sowohl emotional als auch intellektuell total packend und wusste also, okay, damit möchte ich arbeiten, aber wie schaffe ich denn jetzt am besten tatsächliche Lösungen, die wirklich was verändern? Das war wirklich ein längerer Findungsprozess über alle Sektoren, Unternehmens- und Organisationsgrößen hinweg, Länder und Settings, die man sich so vorstellen kann. Also ich glaube, ich habe da viel ausprobiert. Und es war nicht so, dass mir quasi immer sofort klar war, es muss ein Unternehmen sein, um die beste Lösung zu finden. Aber ich fand die Art und Weise, wie Unternehmen Energie schaffen und Menschen zusammenbringen, schon lange spannend.
Ja, ich finde das ganze Feld Entwicklungszusammenarbeit, ich selber war auch mal in dem Bereich Abwasser. Ich habe Umweltingenieurwesen studiert und meine Masterarbeit dann auch über ein Kläranlagenprojekt in Vietnam. Ist jetzt nicht ganz mehr, das ist ja eher auch noch schon ein Schwellenland, aber da gibt es trotzdem noch viele Regionen, wo eine Kläranlage jetzt noch nicht das Gang und Gäbe ist. Und da fand ich immer, das Potenzial für Impact schaffen ist enorm hoch, weil es einfach sehr viel zu tun gibt und viele Lösungen, technische Lösungen auch schon vorhanden sind. Da muss man jetzt nicht noch groß irgendwie wissenschaftlich was erfinden, sondern man muss es eigentlich nur vor Ort auch ja, entweder bauen, voranbringen, finanzieren. Auf der anderen Seite kann es auch ein sehr frustrierendes Feld sein, wenn man dann merkt, es geht gar nicht voran oder das sind hier die komplett falschen Hebel, die wir hier irgendwie bewegen. Mir sind halt damals auch begegnet viele Geschichten von, da wurde jetzt mal eine Tropfkörperanlage gebaut, also eine sehr einfache Kläranlage, wenn man so will, die dann irgendwie 3 Jahre später komplett verstopft ist und gar nicht mehr in Betrieb ist, weil vielleicht irgendwie ein Part auch fehlt und die davor ja. jetzt auch nicht das Wissen haben, da das wieder zu reparieren, obwohl es schon eine recht simple Technologie ist. Und da habe ich so festgestellt für mich, dass es schon fällt, da braucht man sehr viel Durchhaltevermögen. Da hast du dich ja jetzt anscheinend auch in verschiedenen Environments oder Umgebungen, du hast gesagt, du warst in einer Beratung, dann aber auch mit, ich glaube, Bill und Melinda Gates Foundation und auch natürlich wissenschaftlich dich damit beschäftigt. Ja, trotzdem bist du dran geblieben und ihr habt dann 2017 zu viert Share gegründet, wo die Entwicklungszusammenarbeit ist ja auch ein großer Faktor von Share letztendlich.
Ja, ist ein integraler Teil und eigentlich die Hälfte von dem, was wir tun, so wie wir mit Share vieles teilen wollen.
Mhm. Wie habt ihr vier euch dann zusammengefunden? Also du, Sebastian Stricker, der Mitgründer, Ben Unterkofler und Tobias Reiner, ihr habt dann 2017 Share gegründet. Wie habt ihr euch gefunden? Kanntet ihr euch aus dem Studium? Wart ihr irgendwie teilweise ehemalige Arbeitskollegen? Habt ihr euch irgendwie zufällig zusammengefunden? Also wie kam es dazu, dass ihr vier dann letztendlich an einem Tisch saßt und gesagt habt, okay, dann machen wir das jetzt?
Ja, wie auch schon viele andere Dinge, wäre total schön, wenn es den großen Masterplan gegeben hätte. Am Ende ist es vielleicht oftmals viel wichtiger, dass man das dann einen offenen Geist hat dafür und sich einfach umschaut und bereit ist für neue Möglichkeiten. In dem konkreten Fall bei uns war es so, dass ich mit Sebastian zusammengearbeitet habe, wenn auch nicht direkt, waren wir beide zur gleichen Zeit beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und haben uns da über überlappende Bekanntenkreise getroffen und einfach relativ schnell festgestellt, okay, wir sind beide total fasziniert von dem Thema Sozialunternehmertum, glauben, dass wir das eigentlich machen wollen, in die Umsetzung bringen und dass wir uns da nach Ideen umschauen möchten, wie genau wir starten. Das war dann aber wirklich vielleicht ein paar Schicksalsbegegnungen, die sich dann einfach zu einem losen Kontakt über mehrere Jahre, wo wir so lose Ideen hin und her gespielt haben, ausgebaut hat.
Okay, also Sebastian, ihr wusstet, ihr wollt was machen und auch im Bereich Sozialunternehmertum, nur es war jetzt noch nicht so, ey, ich habe hier diese eine Idee, lass das machen, sondern es war so, würde das funktionieren, man hat sich mal getroffen wieder und ein bisschen brainstormt oder beim Kaffee drüber schwadroniert oder überlegt. Okay.
Ja, also einfach aus einer gleichen Wertevorstellung und Motivation heraus, aber gar nicht mal unbedingt in der Absicht zu sagen, das müssen wir jetzt zum Beispiel unbedingt zusammen machen oder wir und noch andere Leute zusammen. Also es war wirklich aus der Grundüberzeugung, die eigentlich dann das Unternehmen entstehen hat lassen, nämlich dass wir Impact haben wollen, gesellschaftlichen, dass wir glauben, dass dafür ein Unternehmenssetting ein guter Ort sein kann und dass wir da einfach nach konkreten Ansatzpunkten suchen, davon fasziniert sind. Das hat eigentlich gereicht, um da den Kontakt immer wieder über die Jahre hier und da aufploppen zu lassen. Sebastian hat dann aus dem Welternährungsprogramm heraus Shared Meal gegründet, eine NGO, die Spenden sehr transparent und einfach machen möchte, indem man einfach über die Share the Meal App auswählen kann, welches Projekt man unterstützen möchte und für einen Betrag von 40 bis 60 Cent, das hat sich über die Jahre etwas verändert, einen ganzen Tag Mahlzeiten an dieses Projekt spendet. Was erstmal super banal klingt, zumindest wenn man jetzt als Startups und Unternehmer und an Unternehmen denkt und sagt, da muss es eine total disruptive Innovation geben und das muss alles ganz anders und neu und innovativ sein. Da konnte man dann sehen, auch so wie die App funktioniert hat, die wirklich weltweit ganz schnell gewachsen ist und Millionen von Usern hat mittlerweile, dass es oft wirklich die einfachen Ideen sind, die umgesetzt werden müssen, die dann eben auch groß einschlagen können. Diese Erfahrung hat dann dazu geführt, dass eher Schritt für Schritt und über einige Umwege und viele, viele, viele Unterhaltungen mit interessierten Menschen und zum Beispiel auch interessierten Unternehmen, wie unsere ersten Kunden der Rewe-Gruppe und Menschen aus der Rewe-Gruppe, die gesagt haben, wir wollen auch was machen, das können wir mit Share the Meal machen, dass wir uns dann so Stück für Stück dran rangearbeitet haben, dass man Share the Meal auch noch auf andere Art weiterführen kann und erweitern kann, indem es auf physische Produkte gepackt wird. Also Produkte, die man sowieso vielleicht schon kauft im täglichen Bedarf an Orten, wo man vielleicht sowieso schon unterwegs ist. Und dass wir es so noch einfacher machen können und noch mehr eingebettet in den Lebensalltag der Menschen, einfach Gutes zu tun.
Also so wie die Share-App auch funktioniert hat, ist es einfach,
genau.
Ein paar Klicks und es ist transparent. Und das Gleiche einfach nochmal, ja, jetzt nicht direkt skalieren, aber halt einfach nochmal in ein anderes Feld sozusagen dann bringen. Und genau. Das heißt, aber die Rewe-Gruppe ist auf euch einfach mal zugekommen oder auf Sebastian. Und da ist so ein bisschen dieser Gedanke auch mehr ins Rollen gekommen dann. Warum nicht?
Ja, da wurde.
Mit Konsumgütern.
Das war ein Innovationsworkshop und die Idee war eigentlich, okay, wir bringen jetzt Share the Meal mit Rewe zusammen, damit Rewe dort auch sich engagieren kann. Und daraus wurden dann aber letztendlich mehr Ideen gesponnen und so die erste Idee kam dann eben auf, die schon relativ share-like war, das eben direkt mit Produkten zu verknüpfen. Ob das dann an der Kasse passiert und da irgendwie ein großer Button ist, wo man dann quasi sagt, dieses Produkt möchte ich jetzt zum Share-Produkt machen und dann wird irgendwie ein großer Buzzer ausgelöst, wenn man gespendet hat, das war vielleicht für manche Leute richtig toll, aber hätte vielleicht in der Breite nicht so funktioniert. Oder eben die Idee von Share selber, das wurde da so ein bisschen als erstes mal gebrainstormt. Und dann sind aber natürlich noch ganz, ganz viele Schritte erstmal weiter entstanden, weiter gegangen worden, bis dann der Moment kommt, und das ist ja immer so ein bisschen, so stelle ich mir das auch nach wie vor, so ein bisschen wie, okay, jetzt setzen wir uns in dieses Boot und dann machen wir mal die Leine los. Dieser Moment, zu sagen, okay, jetzt wirklich Vollzeit mit all unserer Kraft und dahinter wird hier die Sicherungsleine losgemacht. Da ist natürlich nochmal ein gutes Dreivierteljahr vergangen.
Wie bist du persönlich zu der Entscheidung gekommen, ich steige auch in das Boot rein und ich lege damit ab?
Wahrscheinlich, weil auch da wieder der Kopf schon offen war dafür und ich eigentlich nur auf der Lauer war zu gucken, was ist jetzt der Moment, wo ich eben dann so ein Boot finde, wo ich auch reinspringen kann. Egal wie fertig das Boot dann ist, also wir hatten ja dann noch nicht die Produkte fertig und die Marke überhaupt nicht, da war ja noch nichts da. Aber grundsätzlich die Idee zu sagen, lass uns das auf physische, auf echte Produkte bringen, lass uns Menschen im Alltag ganz einfach erreichen, lass uns eine transparente Spendenfirma bauen. Das war am Anfang vielleicht noch so der Gedanke, irgendwie diese Spendenfirma, letztendlich ist es ja eine Marke, die wir haben und die wir ausgebaut haben. Das war erstmal da und das hat dann auch wirklich mehr als gereicht zu sagen, okay, all in. Also dann jetzt. Und natürlich will ich jetzt auch nicht auch romantischer darstellen, als es ist. Mein Forschungsprojekt in Indien ging dem Ende zu und ich hatte schon viele, viele interne Dialoge auch mit mir natürlich geführt oder Monologe nennt man dann sowas, glaube ich. Genau. Geht das jetzt in Richtung wissenschaftliche Arbeit weiter? Mache ich da jetzt nochmal eine Doktorarbeit draus? Gehe ich in eine ganz andere Richtung? Also es war der Kopf eben offen dafür und dann sind das aber so ein, zwei Gespräche gewesen. Und dann war auch irgendwie klar, okay, das passt jetzt dann auch einfach. Also, und das ist auch das, was ich oft wahrnehme. Was es auch so ein bisschen schwierig macht, diese ganze Geschichte zu planen, weil, dann ist man vielleicht offen dafür, aber letztendlich müssen ja doch viele Faktoren zusammenkommen, Das Timing ist natürlich extrem wichtig, sowohl persönlich als auch in dem Markt, in dem man dann vielleicht unterwegs ist, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet. Und die Menschen, die man dann auch trifft und mit denen das Ganze umsetzt, sind auch extrem wichtig. Und da haben viele auch weitere Gründer, die ich kenne, und ich hatte tatsächlich erst gestern wieder eine Unterhaltung dazu, die Erfahrung gemacht, dass es oft nicht dein direktes Umfeld ist, dass dir da die reichste Quelle gibt an Mitgründern oder Co-Konspiratoren, sondern eher deine Weak Ties, also deine Bekannten, deine Leute, die du mal getroffen hast und die dich für einen Moment gepackt haben oder wo ihr zusammen Energie entwickelt habt. Das sind oft die Menschen, die noch ein bisschen unterschiedlicher sind als du, die vielleicht noch ehrlicheres Feedback geben. Und wenn man da merkt, da passiert jetzt irgendwas, dann ist das vielleicht ein deutlicheres Signal als bei den Leuten und Freunden, mit denen man sich sowieso schon die ganze Zeit umgibt und die schon vielleicht nicht mehr so objektiv sein können, was die Ideen angeht, die man rumspielt oder auch die Zusammenarbeit.
Und war Sebastian dann eher so eine Person für dich? Weil ich habe jetzt den Eindruck gehabt, ihr kanntet euch auch schon länger und habt euch auch öfter mal so getroffen und so. Oder war das immer noch so ein Loose Tie einfach auch?
Es war immer noch ein Weak Tie in dem Sinne, auf jeden Fall. Ja, also vielleicht geht es ja auch manchmal genauso, dass du einfach Leute triffst, wo du sagst, dein ganzes Schicksal und die Zukunft in den verschiedensten Facetten ausspielen kannst und man sich ganz, ganz viel vorstellen kann, was man gemeinsam macht oder wie es weitergeht. Aber jetzt in dem Moment passiert vielleicht erstmal gar nichts. Ja, es gibt nur einfach Menschen, die einem diese Energie geben, und es gibt Menschen, da ist es einfach nur eine flüchtige Bekanntschaft. Bei uns war das dann, glaube ich, schon so, dass zumindest von meiner Seite, ich habe nie dazu gefragt, dass ich schon mir einfach vorstellen könnte, ach ja, da hätte ich irgendwie richtig Bock, was anzupacken und Sachen in die Umsetzung zu bringen. Aber das war dann trotzdem über Jahre hinweg nicht so, dass ich wusste, was macht er gerade jetzt diesen Moment oder wo ist er jetzt gerade oder
andauernd geschrieben.
Überhaupt nicht. Es war gar nicht romantisch oder sonst irgendwie grandios. Es war einfach nur das Verständnis da, da ist jemand, der tickt so wie ich. Und der hat irgendwie die gleichen Werte und Zielvorstellungen. Und wir werden jetzt so lange immer wieder den Draht suchen, bis vielleicht mal was passt. Die anderen beiden, die waren dann auch tatsächlich über ganz andere Wege sind zu uns gestoßen. Ben war der erste Praktikant bei Share the Meal. die haben sich über einen Uni-Vortrag kennengelernt, der zu Share the Meal passiert ist. Und da war Ben auch ähnlich gepackt und sagte, jawohl, das will ich jetzt ausprobieren, und hat dann dort eben für eine Weile gearbeitet. Und Tobi kam wiederum über weitere Bekannte, auch von dann Ben und von Sebastian, und hat schon ein bisschen mehr Startup-Erfahrung gehabt bei My Müsli, zum Beispiel bei Coffee Circle, und hat da war dann da quasi schnell dabei, weil er sich in der Branche schon etwas auskannte, wir alle anderen nicht, was im Übrigen totale Suizidmission normalerweise ist, dass wirklich keiner von uns mit Konsumgütern besonders viel zu tun hatte, am ehesten noch ich über meinen Beratungsjob. Und genau, da kam er quasi rein als jemand, der dort schon mal unterwegs war und auch in Startups unterwegs war.
Aber die Kombination hat ja ganz gut funktioniert dann auch.
Ja, also wir machen nach wie vor vieles falsch, aber anscheinend genug richtig, dass es funktioniert hat, ja.
Ja. Und wie viel, ich sag mal, Risiko war da jetzt für dich dabei, die Idee mitzuverfolgen? Also du warst ja, hast gerade gesagt, sowieso an so einem Punkt, Scheidepunkt, okay, wo geht's jetzt weiter? Wissenschaft oder irgendwie doch was ganz Neues, Verrücktes nochmal ausprobieren, dieses Startup. Wo war da für dich so in dem Moment vielleicht auch kaltes Wasser?
Also eigentlich im Grunde genommen ja überall. Ich war dann zu dem Zeitpunkt so Ende 20, und da sind ja ganz viele Weggabelungen vielleicht bei vielen Menschen dann auch nochmal. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich, obwohl ich mich wahrscheinlich als ambitionierten Menschen und engagierten Menschen bezeichnen würde, und auch mit meinem Studium und mit der Arbeit davor von manchen Leuten vielleicht als so auf der Überholspur wahrgenommen wurde, ich habe mir vorgenommen, dass ich, bis ich 30 bin, nur Sachen mache, die mir direkt Spaß machen, die ich einfach mache, weil ich Lust habe, sie zu machen, ohne irgendeine Art Karriereplan zu verfolgen. So, und dann war ich also so Ende 27, glaube ich 28, als wir angefangen haben und dachte mir, da muss ich mich jetzt aber beeilen, wenn ich noch was machen will, was Spaß macht und nicht irgendwie so auf einen Lebensplan einzahlt und wo ich einfach ausprobieren kann und das, was mir am meisten Energie bringt, was mir am meisten Freude bringt, ohne dass es ich irgendjemandem erklären muss, warum ich jetzt das mache. Das war mit Indien auch so ähnlich, mit dem Forschungsjob. Ich habe schon gesagt, also jeder Job, den ich angenommen hat, hat maximal die Hälfte von dem verdient, was ich in dem vorherigen Job verdient habe. Und wenn es so weitergeht, dann sollte ich aus der Brille auf jeden Fall einfach gleich Sozialhilfe beantragen für den nächsten Job. Also aus der Sicht war es jetzt sicherlich dann nicht der große Karriereplan und vielleicht ein bisschen Risiko.
Aber dann war das ja eine logische Folge, dass man dann sagt, okay, dann halt ein Startup, dann jetzt, wo man erstmal
gar nichts verdienen. Und so war es dann auch. Hat aber auch bedeutet, ne, also ich habe dann irgendwo noch so einen Rentenplan gehabt von meinem Beratungsjob, den habe ich aufgelöst und ausgecashed. Ich habe mir irgendwie Geld von meiner Oma geliehen. Ich habe also quasi das Ganze... Die ganze gesparte Bank einmal auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, wie lange wird das jetzt reichen? Und in dem Sinne war es ein Risiko. Es fühlte sich einfach an, also klingt jetzt blöd, irgendwie so getrieben aus Freude, ja, irgendwie ganz schnulzig, aber es fühlte sich eigentlich unbedingt an trotzdem. In dem Sinne, dass ich mir dachte, ganz klassisch, wenn ich das jetzt nicht ausprobiere, dann bereue ich es nachher auf jeden Fall. Und wenn halt die Kohle alle ist und die Tütensuppe zu teuer, dann machst du halt wieder was anderes.
Dann bin ich 30 und dann kann ich
dachte auch, ich werde nie 30, insofern werde ich nie einen Plan machen müssen. Deshalb war mein 30. dann also vielleicht auch ein bisschen so ein Schock, weil ich da so viel auf diese Zahl draufgebaut hatte und dachte, oh nee, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust. Also insofern war es ja irgendwo ein finanzielles Risiko, aber ich will auch nicht mich da irgendwie größer machen, als ich bin. Natürlich hatte ich schon auch ein paar Jobs in der Hinterhand schon mal gemacht, hätte da vielleicht auch Ähnliches machen können, habe eine Ausbildung gemacht und das gesunde Selbstvertrauen, dass ich irgendwie auf meine Füße fallen werde. Ich bewundere maßlos die Leute, die wirklich ohne Netz und doppelten Boden auch in dem Sinne, dass dann einfach nicht klar ist, ob sie dann übers Existenzminimum schrappen, dann sagen, nee, und ich mache trotzdem. Das ist in der Tat auch sehr selten. Ich hatte auch in Indien und in Bangladesch hatte ich viel mit dem Thema Unternehmertum zu tun, über meine Arbeit dort. Da ging es um finanzielle Entwicklung und wie man die fördern kann über finanzielle Systeme, ne? Also Kredite, Sparen, Banken insgesamt. Oft mit dem Hintergrund, Unternehmertum zu fördern, weil ja schon der Gedanke ist, dass Unternehmertum ein Schlüssel ist, um auch die Gesellschaft weiterzubringen. Einfach dadurch, dass man Arbeitsplätze schafft oder Industrien aufbaut. Da habe ich schon gesehen, dass es wirklich nicht für jedermann ist, dass da viel auch vielleicht eine naiv-optimistische Sicht auf die Dinge herrschen muss, damit man manche Sachen macht, die sich logisch nicht erklären lassen, wenn man sich die echten Wahrscheinlichkeiten für Erfolg anschaut oder den Weg, den man eigentlich dann gehen muss. Und dass diese Sicht natürlich leichter gegeben ist, wenn du nicht sowieso schon in der Notsituation bist. Das heißt, mit anderen Worten, vielleicht kennen einige von euch oder du Mohammed Yunus, der mal den Nobelpreis, Friedensnobelpreis bekommen hat für seine Arbeit mit Mikrokrediten. Und der bei aller Bewunderung, die ich für den Mann habe, immer bekannt geworden ist mit dem Ausspruch, dass es eigentlich überall Unternehmer gibt, wenn man sich gerade in Schwellenländern umschaut, überall Unternehmer gibt, die eigentlich nur darauf warten, dass sie ein bisschen Kapital bekommen, um ihre Idee zu verwirklichen. Mit diesem Glauben ist ganz, ganz viel passiert. Das hat super viel bewegt und diese ganze Mikrofinanzbewegung angestoßen. Meine Erfahrung war dann eher so ein bisschen eine gewisse Ernüchterung, als das Ganze dann ausgebaut wurde und das eben auch über Banken dann zum Beispiel weitergeführt wurde, dass ich dort gesehen habe, auch in den Zahlen, es ist wirklich nicht für jedermann und viele der Leute, die Unternehmer sind, sind das aus Not, weil es einfach keine anderen Jobs gibt. Und sobald sie irgendeine Chance haben, da rauszukommen, dann werden sie diese Chance ergreifen. Also wir haben versucht, zum Beispiel Unternehmertum zu schaffen, indem wir Landwirten Wissen und Geld und alle möglichen Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, damit sie dann ihre Geschäfte ausbauen. Und die größte Bewegung war, dass diese Bauern ihren Job aufgegeben haben als Selbstständiger und in die Stadt gezogen sind, um dort einen Job zu finden. Also vielleicht 15% der Bevölkerung haben wirklich diese gewisse Craziness zu sagen, nö, so geregeltes Einkommen und hier irgendwie klare Zukunftsperspektiven, da kann ich auch drauf verzichten. Ich will lieber meinen eigenen Weg gehen. Und das ist natürlich noch schwieriger, wenn man eh schon nichts hat. So realistisch und so und
kein Netz
fair darf man auch zu sich genau Elternhaus, so fair darf man auch zu sich sein.
Ja. Okay. Ihr habt dann im März 2018 eure ersten Produkte rausgebracht, sozusagen. Das war dann der Start von Share, so der offizielle Start dann sozusagen. Das war ein Wasser, ein Nussriegel und eine Seife. Wie habt ihr euch gerade für diese Produktkombination entschieden? Weil das ist ja schon für drei Sachen auch schon sehr, sehr divers sozusagen. Klar, ihr habt die nicht selber produziert, aber wie seid ihr darauf gekommen? Wie kam die Entscheidung?
Ja, das wissen viele ja vielleicht nicht oder wahrscheinlich nicht, dass das dann nicht bedeutet hat, dass wir wirklich eine Fabrik hatten, die jetzt diese Riegel hergestellt haben oder die irgendwie besessen haben. Und dann noch einen Wasserbrunnen und dann noch eine Seifenfabrik, sondern man
das ist, weil da es ist ja sonst bei das ist ja sonst bei Startups, die wirklich was Eigenes, ein eigenes Produkt haben, zum Beispiel eine Seife, und die dann auch selber produzieren in der Manufaktur und so weiter, da erstmal klein anfangen, das dann irgendwann hochskalieren. Das ist ja dann anders jetzt in dem Fall bei euch, weil da kannst du dann, wenn du es selber produzierst, ja nicht direkt sagen, okay, wir machen mal direkt drei verschiedene Sachen.
Ja, absolut. Ich würde sogar sagen, dass das bei vielen Startups auch nicht der Fall ist. Dass also wirklich die Mehrheit der kleinen Firmen auch vielleicht mal so den klassischen Moment haben, wo man dann in der Küche so ein paar Sachen anrührt, wenn man jetzt Lebensmittel macht oder auch eine Seife zusammenmixen würde tatsächlich auch noch gehen. Aber dann relativ schnell, sobald du irgendwie das Ganze dann professionell verkaufen möchtest, müssen auch die meisten auf professionelle Anlagen gehen und die hat man nun mal nicht einfach so zu Hause stehen und kauft die sich auch nicht mal schnell bei eBay. Insofern, das ist gar nicht das Ungewöhnliche. Das Ungewöhnliche ist das, was du gesagt hast, dass die Produkte völlig verschieden sind. Und das lässt sich eigentlich nur aus zwei Gründen erklären. Das eine war, dass wir wirklich vom Impact her gedacht haben. Also wir dachten uns, wir wollen unbedingt, dass wir von den bestehenden Lösungen, die es da gibt, für diese grundlegenden Basisbedürfnisse und die mehr Menschen zugänglich zu machen. Das war auch Teil meiner Erkenntnissen aus der Forschungsarbeit. Also wir haben da sehr viele Lösungen. Wir wollen unbedingt, dass wir die stärker und weiter verbreiten, dass mehr Menschen teilhaben, dass wir nicht 900 Millionen Menschen haben, die Hunger leiden. Das ist einfach unnötig. Ja, da gibt es Lösungen dafür. So, und was sind diese absoluten Grundbedürfnisse, wo es da auch ganz klare Ergebnisse gibt, auch viele positive Ergebnisse in den letzten Jahrzehnten? Das ist einmal eben Ernährungssicherheit, das ist das Thema Zugang zu sauberem Wasser, das ist das Thema Zugang zu sanitären Anlagen und Reinigung. Und das sind eigentlich so die Pfeiler, die wir unbedingt brauchen. Dann ist man so auf der Bedürfnispyramide ganz unten schon mal ein bisschen abgedeckt. Und dann dachten wir, na gut, dann kann ja sein, wir machen Wasser, aber wir kriegen das einfach nicht verkauft. Und dann können wir irgendwie gleich einpacken, obwohl doch eigentlich das Thema viel breiter ist. Dann machen wir einfach so lange weiter Produktvorschläge, bis eines dieser Produkte für die Grundbedürfnisse erfüllt ist und machen da einfach verschiedene Angebote. Was dann in Wirklichkeit dahinter steckt und dann auch die tatsächlichen Produkte nicht nur zu kreieren, sondern auch dann zu vermarkten. Und das ist der Grund Nummer zwei, warum wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Davon hatten wir überhaupt keine Ahnung. Also sprich, es war einfach pures Unwissen und der Glaube, dass wir das schon irgendwie hinbekommen werden. Es sind ja keine Hightech-Produkte, dachten wir uns, nee, also das gibt schon 100.000 Seifen auf dem Markt. Wir wollen jetzt auch nicht die nächste Seife machen, die dich jetzt besonders schön oder schlau macht. das wird doch hinkriegen, das wird man doch hinkriegen können. Da steckt natürlich aber noch viel, viel mehr dahinter, auch nach dem Moment der ersten Herstellung. Und das konnten wir schlichtweg einfach nicht absehen. Vielleicht hätten wir es uns anders gemacht, aber wenn wir es dann anders gemacht hätten, dann wäre vielleicht auch so ein bisschen die Magie daran verloren gegangen. Also mit anderen Worten, auch da merke ich schon, auch die kleinen Innovationen kommen auch nicht unbedingt von den Menschen, die ganz nah dran sind an der Sache und die absolute Experten in einem Thema sind. Üblicherweise auch nicht von Leuten wie wir, die gar keine Ahnung haben von dem Thema, sondern meistens von Menschen, genau, die sich so ein bisschen damit beschäftigt haben. Also ich war noch in der Beratung, habe ich so ein paar Konsumgüterprojekte gemacht, auch zum Thema Schokolade, Babynahrung zum Beispiel, und habe da viele Supply Chains kennengelernt und dachte damit, naja, dann kennst du dich ja schon so ein bisschen aus. Das war hoffnungslos übertrieben. Also das meiste mussten wir dann wirklich einfach lernen, als wir es gemacht haben. Aber das hat auch neue Ansätze geschaffen. Das hat auch zum Beispiel, ein letztes konkretes Beispiel, dazu geführt, dass wir die erste komplett recycelte Wasserflasche auf den Markt gebracht haben. Die Leute, die aus der Industrie waren, für die war das immer so eine Sache, die vielleicht möglich war, aber mit Anstrengung verbunden. Und wieso sollte man das denn eigentlich machen? Und alle
macht
anderen.
Macht das nur teurer dann und dann ist es schwieriger zu verkaufen.
Dann mache ich erstmal eine Marktanalyse und da sehe ich, okay, andere haben vielleicht 30% Recyclingmaterial drin. Das heißt, wenn mir das Thema Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist, dann mache ich vielleicht 40 oder 35. Das wird ja dann auch schon ein Zeichen setzen. Aber dann auf 100 zu gehen, wieso sollte man das tun? Da kommen ja vielleicht ganz neue Herausforderungen, die gar nicht honoriert werden vom Kunden. Für uns war das eher die Sache, ja, okay, wenn Recycling wichtig ist, was hält uns davon ab, dass wir einfach eine komplett recycelte machen? Und habe ich nicht irgendwo eine Flasche auch schon mal gesehen, an einem anderen Land oder Ort? Das müsste doch technisch möglich sein. Und außerdem würde es auch super gut passen. Und wenn wir schon Plastik machen müssen, aus verschiedenen Gründen, dann wollen wir doch wenigstens eine machen, die jetzt nicht dann die Welt gleich wieder vermüllt, wenn wir schon auf der anderen Seite spenden. Und so kam es, dass wir auf einmal die Ersten waren. Einfach nur, weil wir da, glaube ich, den Blick von außen drauf hatten.
Da schließt sich jetzt so eine zweite Frage an von mir. Wenn wir jetzt so ein bisschen mehr in den Bereich kommen von eurem Wandel vom Startup zum Scale-Up und auch jetzt zum Mittelstandunternehmen. Wie bewegt ihr euch auf dieser Gratwanderung zwischen qualitatives, und das ist ja oft auch dann vielleicht in Klammern teureres Produkt, versus je mehr wir verkaufen, desto mehr Impact machen wir ja auch. Und da gibt es ja irgendwo auch diesen Sweet Spot in der Kaufbereitschaft der Kunden oder auch dem, was sie überhaupt kaufen können. Wie versucht ihr euch da so durchzunavigieren, dass ihr jetzt nicht, ich sag mal, Ramsch einfach verkauft und der spendet dann halt nebenbei auch noch, tut was Gutes, sondern ihr habt ja auch, so wie es gerade ein bisschen auch mit dem Beispiel der Wasserflasche erzählt hast, ja auch einen Anspruch, gute Produkte irgendwie auch zu machen. Stelle ich mir manchmal nicht so einfach vor, dann da so zu navigieren zwischen, okay, jetzt, wenn wir es jetzt aber noch besser machen, das Produkt, dann kann sich es aber keiner mehr leisten, dann können wir es höchstens noch in Bioläden verkaufen. Aber wir wollen ja schon auch möglichst viel verkaufen, damit wir auch möglichst unseren Impact erhöhen. Wie läuft das da bei euch ab in der Produktentwicklung vielleicht auch bei dieser Gratwanderung?
Ganz ketzerisch gefragt, wie würdest du es denn machen? Du hast es jetzt schon sehr, sehr ausführlich beschrieben, was einem da vielleicht umtreibt.
Also ich denke mal, das ist oft auch natürlich produktabhängig und was ist da überhaupt möglich? Also wie gut kann ich ein Produkt noch machen? Und gut, ihr habt ja wahrscheinlich auch eure Zielgruppe, die ihr im Auge habt. Ihr seid jetzt nicht so viel bei Discountern zu sehen, eher bei DM oder auch Rewe, wo wir auch schon vielleicht kaufstärkere Kunden auch dabei sind. Deswegen sehe ich das ja auch, ne? Neues Produkt, eine Seife, plastikfreie Seife oder Shampoo, da dann natürlich auch den Weg zu gehen, möglichst wenig, ich sag mal, unnötige Stoffe, die ja oft auch noch in Produkten drin sind, wegzulassen, so gut es geht. Also ich stelle es mir einfach schwierig vor, dazu zu sagen, okay, wir haben den Anspruch, wir wollen ein qualitativ gutes Produkt plus. Mhm. Das muss aber auch noch in der Preisrange sein, die halt so vielleicht bei dieser Kurve von Konsumenten, die es so gibt, nicht ganz am Rand ist.
Ja, also danke für dein Verständnis, Tillmann. Das ist tatsächlich eine der schwierigeren Themen, die wir haben. Und letztendlich ist es einfach der ständige Dialog, der stattfindet zwischen den Sherrys, auch in den Entscheidungsgremien bei uns. Denn bei uns, bei Share im Speziellen, ist Impact ja Tiefe mal Breite. Und die Tiefe ist relativ klar definiert, weil wir immer sagen, wir spenden eine Mahlzeit, wir spenden einen Tag sauberes Wasser. Und es ist quasi ein absolutes Ding oder eine Leistung, die wir spenden für jedes Produkt. Und dann ist natürlich klar, okay, gut, irgendwie geht es schon darum, dass wir möglichst viele Produkte verkaufen. Und wenn wir jetzt den goldenen Snackriegel verkaufen würden für 1.000 Euro und der spendet dann auch nur eine Mahlzeit, dann
ist so effektiv.
Ist das, genau, dann ist das nicht, dann hilft das nicht so viel. Ja? Auch da, du erkennst es. Ich glaube, wir sind alle gut vergeistigt manchmal und philosophieren gerne über die Welt, aber wollen uns eigentlich immer wieder zwingen, tatsächlich die einfache Lösung zu finden. Weil ich wirklich und wir alle tief darin glauben, dass die einfachen Lösungen umsetzen wirklich ein Schlüssel zu total großer Veränderung sind und nicht nur die Spitzeninnovationen und nicht nur das, was eben total cutting edge und super kompliziert ist, sondern in Wirklichkeit ja, sind viele Dinge einfach total messy, super abhängig von ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Und die Kunst besteht da drin, nicht aufzugeben und sich durchzuwurschteln. Ja, das ist so ein bisschen, ist wahrscheinlich dann jetzt auch nicht die einfache Erklärung und nicht die elegante. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, wir müssen ganz klassisch, und wir kommen nicht drum rum, diese Arbeit zu machen, ganz klassisch uns fragen, welchen Kunden können wir eigentlich erreichen? Und wie erreichen wir mit einem Produkt, das gerade den Zeitgeist dieser Gruppe von Menschen trifft, von denen wir glauben, die sind für die Botschaft des Produkts und der Marke empfänglich, wie erreichen wir möglichst viele von denen? Und dann muss man sich ein Produkt vorstellen wie eine Zusammensetzung aus Hunderten von einzelnen Entscheidungen, wie so ein Puzzle. Und tatsächlich ist jedes Puzzlestück daran wieder ja, eine Entscheidung, eine kleine, eine große, eine Diskussion vielleicht. Und am Ende ist es ein Riesenstück Teamwork, dass so ein Produkt dann funktioniert. Weil wenn alle Sachen passen und das Produkt funktioniert, dann sagt jeder, ja, natürlich, das ist einfach ein gutes Produkt. Aber wenn hier oder da eine Sache nicht passt, kannst du manchmal gar nicht genau sagen, warum es nicht funktioniert hat. Das ist oft nicht so klar, weil das sind hunderte von einzelnen kleinen Entscheidungen. Und deshalb haben wir dann irgendwann auch aufgegeben zu sagen, wir haben jetzt nur absolute Grundsätze, vor allem über dieses breite Portfolio hinweg. Und dann können wir uns ganz viele so Grundsätze setzen, die alle für sich genommen vielleicht nett sind, aber uns in Wirklichkeit gar nicht weiterbringen. Im Endeffekt ist tatsächlich jedes Produkt für sich ein Puzzle und ein Schatz, den es zu heben gilt. Und ja, leider haben wir die Weltformel dann auch nicht gefunden. Das war auch echt eine Lernerfahrung. Und deshalb ist auch jede Entscheidung dann letztendlich immer noch eine einzelne Entscheidung. Wenn ich jetzt hier so einen Stift vor mir sehe, ja, wo steht hier was drauf? Welche Form hat der? Was genau wollen wir überhaupt kommunizieren? Wie muss der irgendwie schreiben? Welchen Preis hat der? Wie ist die Umverpackung? Ja, genau. Also da kommt man irgendwie so dogmatisch gar nicht weiter. Und am Ende gibt es dann immer wieder tatsächlich trotzdem einen Moment, wo wir sagen, Moment, unser Impact, Tiefe mal Breite, wo stehen wir denn gerade? Und dann wird diskutiert.
Ich meine, den größten Impact macht er ja auch, also das spricht ja dann auch wieder für, lass mal ein richtig gutes Produkt auch machen, weil es ist einfach ein Konsumgut und es bringt nichts, wenn das einmal gekauft wird, sondern wir wollen ja, dass die Person das kauft und dann das Produkt mag und gerne weiter benutzen möchte, weiß nicht, eine Deo-Creme zum Beispiel, und dann halt regelmäßig das Produkt kauft. Und dadurch erhöht man ja auch dann den Impact.
Mit der Deo-Creme hatten wir zum Beispiel echt viele Diskussionen. Weil ja, natürlich, also das ist eigentlich ein Nischenprodukt nach wie vor. Also es ist super nachhaltig, aber uns war schon irgendwie klar, dass das wahrscheinlich nicht die Riesenwelle jetzt gerade losbricht, aber wir da einfach ein Produkt haben, das einfach gut ist. Und dann haben wir es trotzdem gemacht. Wir sind gestartet, das ist vielleicht noch so das Dogmatischste, was wir am Anfang auch hatten. Wir sind gestartet mit dem Vorsatz, okay, wir schaffen das jetzt, irgendwas zwischen einem halben Jahr und einem Jahr durchzuhalten, einfach loszulegen mit Share. Und wenn wir am Ende dieser Zeit nur Menschen, ja, wir sind alle in Berlin untergekommen, auch wenn keiner von uns aus Berlin ist, von den Gründern, wenn wir ein Produkt schaffen, das nur Prenzlauer Bergmuttis erreichen, die beim Unverpacktladen einkaufen und eine Patenschaft mit einem Kind in Afrika haben und super engagiert sind, dann hören wir wieder auf. Weil dafür gibt es genug Angebot. Das war so unser Maßstab. Also wir hatten dann quasi eine Zielgruppe im Kopf, von der wir gesagt haben, gegen die haben wir nichts. Mhm. Aber das darf nicht die einzige sein, die sich dafür interessiert. Sonst wäre es viel, viel mehr Impact, einfach direkt zu sagen, gut, dann arbeite ich für eine NGO oder mache dort Fundraising oder wie auch immer. Anstatt quasi diesen erstmal komplizierten Weg zu nehmen, dann auch noch Produkte dazu zu entwerfen.
Waren jetzt so ein bisschen natürlich auch im Scale-Up. Wir haben gerade über so Produktentwicklung auch gesprochen und gerade auch schon gesagt, da gibt es natürlich auch viele Diskussionen. Ich vermute mal auch viele interne Diskussionen, so im Team. Ich stelle mir auch eine große Herausforderung vor jetzt bei euch, weil ihr dann am Ende auch gewissermaßen umsatzgetrieben seid, um auch Impact zu schaffen. Dass man dann auch, ihr seid jetzt 130 Sherries, dass man dann auch Leute einstellt, die gewissermaßen Effizienz auch ins Unternehmen bringen, aber vielleicht weniger so von dem Purpose-Gedanken herkommen, aber die einfach dafür nötig sind, dass man auch irgendwie effektiv und effizient wächst. Weil oft in der Anfangsphase bei Startups ist ja oft so, dass es sehr Purpose-driven ist. So die Idee steht im Vordergrund und ist auch okay, wenn jetzt erstmal ein erstes Jahr auch kein Gehalt irgendwie ausgezahlt wird, weil ich stehe voll hinter der Sache und will die nach vorne bringen. Aber das sind dann vielleicht auch nicht so die Leute, die prozessual auch effektiv oder effizient dann auch irgendwie auch arbeiten. Das kann sich natürlich auch ändern. Da ist vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage auch mit Blick auf, wie habt ihr so diesen Wandel vom Startup zum Scale-Up gemeistert, teamtechnisch, weil man ja schon dann viele verschiedene Leute miteinander zusammenbringt, Teams aufbaut, stelle ich mir super herausfordernd, da dann diese Konflikte auch so ein bisschen, die da entstehen können, zu managen zwischen Menschen, die vielleicht auch schon von Anfang an dabei sind, sehr wertegetrieben sind versus Leute, die man aber auch braucht, die dann vielleicht aus dem Online-Marketing kommen, die da vielleicht einen anderen Drive reinbringen. Also wie habt ihr es geschafft, da vielleicht auch, jetzt nicht, man braucht ja nicht nur Harmonie, Konflikte sind ja auch gut, um innovativ zu bleiben, aber wie geht ihr damit um, falls das meine Vermutung irgendwie nahe liegt?
Also ja und nein. Ich stimme dir zu und ich stimme dir nicht zu. Ich glaube, das Thema, das du angesprochen hast, ist ein super relevantes, aber eines, das wirklich auch für alle gilt, für alle wachsenden Unternehmen und eher aus meiner Sicht eher ein Strukturthema ist. Also schaffst du das als Unternehmen schnell genug umzuschwenken von hier ist alles so ein bisschen chaotisch und jeder macht alles, bis hin zu einfach einem dezentralisierten Unternehmen, wo Menschen ihre Expertise an jeder Stelle des Unternehmens einbringen können und dann auch Autonomie haben, um das zu tun, weil du einfach gar nicht bilateral alles in Einzelgesprächen machen kannst. Ja? Das ist eigentlich der Shift, den alle betrifft. Ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Purpose-Thema, vielleicht hatten wir auch Glück und es war gerade der Wandel der Zeit, dass wir da auch auf jedem Erfahrungslevel Menschen in die Firma zu Share bewegen können, egal ob sie jetzt gerade da jetzt gerade aus der Uni kommen oder eben schon 20 Jahre Berufserfahrung haben, weil das Thema der Sinnfindung für das, was man tut, das spricht einfach alle an. Mhm. Das heißt, eigentlich bestand da gar kein Mangel. Wir mussten mit anderen Worten gar nicht auf Leute zurückgreifen, die nur sagen, ja, gib mir einfach das Geld und dann
ich kann halt gut verkaufen.
Ich meinen Expertenjob.
Aber ich kann gut verkaufen. Was ich verkaufe, ist mir jetzt eigentlich egal.
Genau, es gibt genug Verkäufer, die gut sind in dem, was sie tun. Es gibt genug selbst IT-Experten, die gut sind in dem, was sie tun. Und man macht es ihnen eigentlich leichter, den Job zu umarmen, indem man dann auch noch einen höheren Sinn dahinter schafft. Das ist gar nicht so, das ist so gar nicht so das Thema. Was eher so passiert, ist nochmal eine natürliche Selektion, dass wahrscheinlich diese Experten manchmal vielleicht aufgrund von Gehaltsvorstellungen und persönlichen Bedürfnissen, die es gibt, wenn man dann einfach älter ist und eine Familie unterstützen muss, oder natürlich auch ein viel höheres Vorgehalt also verdient hat und ja, und dass einfach der relative Cut nochmal viel härter ist. Ja, das schon auch, aber auch aufgrund ihres persönlichen Risikobedürfnisses oder Bewusstseins, diese Leute zu erreichen, das filtert sich eher so natürlich raus. Also Leute, die einfach sagen, okay, hier ist eine Bude mit 5 Personen und da stürze ich mich jetzt rein, die haben vielleicht auch eine ganz andere Vorstellung davon, was sie in ihrem Arbeitsalltag suchen und tolerieren können als Menschen, die vielleicht auch vorher schon in einer Firma mit 1000 Leuten gearbeitet haben und sich das jetzt auch nicht so richtig anders vorstellen können. Die würden sich vielleicht einfach nicht, oder so ist unsere Erfahrung, tun sie dann auch in geringerem Maße, dann auch einfach nicht bewerben. Ja, die würden dich vielleicht gar nicht wahrnehmen. Also das sortiert sich so ein bisschen selber aus. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend was anders machen würde und das aktiv steuern würde, dann würde ich schon sagen, zu der Zeit kam mir das ganz, kam ich mir vor, als ob wir das eigentlich gut gemacht hätten und nicht nur eine Gruppe aus arbeitswilligen, günstigen Werkstudenten zusammengezimmert haben, das dann irgendwie, um den Bootvergleich dann zu verwenden, das dann irgendwie so auf einem selbstgebauten Floß sich in den Pazifik stürzt, sondern dann doch vielleicht schon früher zu sagen, sollen wir vielleicht nochmal jemanden dazu bringen, der als Ingenieur auch sagen kann, ob das Ding jetzt auch den Naturgewalten, auf die wir stoßen, dann standhalten kann? Und das quasi schon schneller auf höherer Ebene, so ein, zwei Leute, die sich nicht natürlicherweise von uns angezogen fühlen würden, da nochmal einen aktiven Outreach zu machen, weil die dich vielleicht cool finden und sich auch von dem Purpose angesprochen fühlen, aber dich einfach nicht sehen. Ja, die würden einfach, die wissen gar nicht, wie sie dich finden. Und dann muss man da vielleicht dann nochmal sich aktiver umschauen. Und das hätte uns, glaube ich, so ein paar Steine aus dem Weg rollen können, indem wir einfach mal früher noch an seniorer Stelle schon Leute mit Branchenerfahrung reinnehmen können. Das ist natürlich auch, wie gesagt, weil wir nicht aus der Branche kamen, hätten wir da, glaube ich, noch ein paar Sachen schneller und glatter machen können. Aber es war nie ein Problem, dass wir sagen müssen, wir müssen einen Trade-off machen zwischen motivierten, purpose-getriebenen Menschen und die Menschen mit Expertise. Sind. Genau, das existiert einfach nicht. Ja. Zum Glück.
Ja. Und vielleicht da anschließend noch die Frage, es gibt natürlich auch viele, du hast gerade gesagt, das ist jetzt gerade Job mit Sinn, ist gerade die Zeit auch dafür, viele, die denen sowas auch fehlt, wenn sie zum Beispiel in der Beratung arbeiten, vielleicht auch. Wie geht ihr dann mit den Leuten um, die Motivation und Leidenschaft irgendwie haben, aber nicht gerade wirklich die Skills, die bei euch jetzt notwendig sind oder auch gebraucht werden? Wie geht man damit gut um oder geht ihr vielleicht auch damit gut um, dass man da nicht die Flamme irgendwie direkt erlischt? Welche Verantwortung siehst du da vielleicht auch persönlich dann so bei dir, dass es einfach vielleicht auch junge Leute gibt, die aus dem Studium kommen, top motiviert und voll purpose-driven, aber die euch jetzt gerade nicht in der Situation, in der Phase, wo ihr seid, weiterhelfen könnt, man da aber jetzt nicht sozusagen diese Flamme direkt mit einem Nein, weil man muss auch natürlich oft Nein sagen. Ich glaube, das sind so die schwierigen Seiten dann auch als Geschäftsführerin und Gründerin. Wie geht ihr damit oder gehst du vielleicht auch damit mit um?
Ja, also zum einen, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die härteste Tür Berlins haben, das können wir sicherlich nicht behaupten, aber natürlich
kein Berg rein, okay.
Können wir, ja, genau, also natürlich haben wir keine, lehnen wir auch Bewerber einfach ab und Bewerberinnen, auf Basis dessen, dass wir natürlich nicht einfach nur alle, die willig sind und vielleicht das auch ohne Geld machen würden, dann einfach durch die Tür lassen. Genau. Mhm. Wir sind keine freiwilligen Organisation, die sagt, je mehr, desto besser. und dafür dann aber umsonst. Also das war auch nie das Ziel. Wir wollten natürlich Leute auch immer bezahlen für ihre Arbeit. Und das ist mal der eine Filter. Der andere Filter ist vielleicht auch tatsächlich einfach schon selbst wieder integriert in dem ersten Filter, dass wir natürlich mit allen Menschen sprechen, die bei uns anfangen. Und da glaube ich, bewusst oder unbewusst, und ob das jetzt gut oder schlecht ist, vielleicht auch mal ein bisschen von beiden, eine Truppe zusammenfinden, die ich als wirklich pragmatische Idealisten bezeichnen würde. Also es gibt Unternehmen, die da deutlich mehr noch auf der Revolutionsschiene fahren und auf der Protestschiene und die da ganz viel Energie schaffen so. Das sind wir aber nicht. Also wir sagen eigentlich eher, wir wollen das System nicht erstmal kaputt machen und dann hoffen, dass was Besseres rauskommt am anderen Ende. Da gibt es genug Beispiele leider, wo das nicht funktioniert hat in der Geschichte und in der Welt. Sondern wir wollen eigentlich das System nehmen und da die Weichenstellungen so verändern, dass sich das dann hoffentlich schnell, aber unter Umständen noch ein bisschen langsam in eine bessere Richtung bewegt. Und das spricht auch Leute an, die dann auch verstehen, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt nicht nur das Angebot von der Deutschen Bahn, dort unser Wasser zu vertreiben, sondern auch von einer Fluglinie. Ja? Und okay, eine Fluglinie ist vielleicht nicht unser Musterbeispiel für ökologisches Verhalten, aber trotzdem ist es besser, wenn da ein Wasser drin steht, das dann auch noch Wasser für andere schafft, als ein Wasser, das gar nichts macht und irgendwie nur gut aussieht. Wenn
euer Wasser sorgt jetzt nicht dafür, dass mehr Leute mit der Fluglinie fliegen, also generell mehr das fliegen wollen.
Ich hoffe, okay, dass Wassermangel noch nie jemanden vom Ticketkauf abgehalten hat. Sonst wäre das vielleicht auch eine Ökomaßnahme, die man sich mal überlegen könnte. Aber na klar, also das wäre total vermessen. Und das glaube ich auch nach wie vor nicht, dass Leute jetzt sagen, ich gehe hier nur an die Tankstelle, wenn es jetzt hier Scherwasser gibt. Oder andersrum, ich gehe nicht an die Tankstelle, wenn nicht alle Produkte super Purpose getrieben sind und ultra ökologisch. Also das ist beides einfach an der Realität vorbei. Und da brauchen wir einfach nicht in der Bubble leben, wo wir das weiße Einhorn dann in den Abgrund reiten. Ja, also das, genau, insofern. Und das sind dann eher die Leute, die wir dann anziehen. Und da muss man sich mal fragen, sind das dann einfach Leute, die genauso sind wie wir? Das ist eben der Nachteil dann auch an vielen Stellen. Ich glaube schon, dass wir auf vielen Ebenen Diversität im Unternehmen haben, aber vielleicht eben nicht auf allen, weil meistens ist das dann so der Typ von, wie gesagt, pragmatischem Idealist, vielleicht auch ein bisschen Streber, ne, die einfach einen guten Job machen wollen und sagen, wenn ich einen guten Job mache, dann habe ich hier den Vorteil, dass ich auch noch die Welt ein Stückchen besser mache. Und deshalb ist meine Nummer eins Motivation für jeden Tag, erstmal einen guten Job zu machen. Wenn mein Job Performance-Marketeer ist, dann mache ich gutes Performance-Marketing. Und dann kann ich mich gerne am Ende der Woche, wenn wir unsere All-Ins haben, wo wir alle zusammenkommen, nochmal eine Weile lang eben darüber freuen, dass unser Impact-Team dann auch berichtet, was jetzt sonst noch passiert ist. Ich muss aber nicht jeden Tag in jeder Sekunde auch noch optimieren, dass ich quasi auch noch 5 Impact-Projekte mitmache. Das würde mich überfordern. Und das funktioniert ganz gut.
Ja, ich stelle es mir schwierig, auch nicht so einfach vor, jetzt wo du es auch gerade gesagt hast mit der Airline. Ihr kriegt wahrscheinlich oft auch Anfragen mit Kooperationen. Ne? Wollt ihr nicht bei uns auch noch irgendwie was zusammen machen? Was da so dann der Kompass ist so für euch, um so die Ursprungswerte und vielleicht auch das Ursprungsziel sozusagen nicht aus dem Auge zu verlieren. Weil mit jedem Produkt natürlich auch das ganze Unternehmen nochmal komplexer.
Ja. Und auch da ist immer, war auch unsere Vorstellung als Unternehmer und Unternehmerin vielleicht am Anfang, da müssen wir für alles total klare Regelungen finden. Was machen wir, was machen wir nicht? So ein bisschen wie sieht jedes Produkt aus, welchen Maßgaben müssen die unbedingt folgen. Aber in Wirklichkeit ist das ja vielleicht gar nicht immer das Zielführende. Ich bin totaler Advokat für das Thema Werte definieren, Wertearbeit im Unternehmen, also das auch explizit machen und Kultur nicht einfach nur laufen lassen, sondern auch maßgeblich sich bewusst zu machen und zu versuchen, das zu gestalten. Das gilt aber für jedes Unternehmen meiner Meinung nach. Und da kann man sicherlich Sachen in gewisse Richtungen lenken, weil Kultur wird sich immer bilden in einem Unternehmen. Man kann eben nur halt dabei sein bei der Erschaffung oder es halt einfach laufen lassen, dann hast du auch irgendeine Kultur. Das hilft, so ein bisschen auf einen Nenner zu kommen, aber natürlich nicht ultimativ. Wenn wir jeden Fall versuchen vorherzusagen, dann beschäftigen wir uns den ganzen Tag nur damit, quasi das Äquivalent der deutschen Bürokratie oder der deutschen Rechtsprechung zu schaffen, wo ja die Maßgabe ist, dass quasi jeder Fall schriftlich geregelt ist. Und wir folgen dann eher so dem vielleicht angloamerikanischen System, wo man dann sagt, wir gucken einfach mal, ob jetzt hier jemand kommt und irgendwie mit seiner Ziege irgendwie sich mit seinem Nachbarn streitet und dann finden wir eine Lösung hierfür. Die Ziege kommt jetzt aus irgendeinem, gerade von so einem Rechtsfall irgendwie, der okay. zitiert wurde, dass sich da immer noch Leute berufen auf einen Fall mit einer Ziege von 1700, schlag mich tot. Ja. Ja. Aber manche Sachen müssen halt auch vielleicht einfach auf einen zukommen und dann kann man das auch lösen und dann darin wieder Maßgaben entdecken. Mhm.
Ja, ich meine, habt ihr bestimmt nicht vor 4 Jahren gedacht, dass irgendwie mit Hertha BSC mal irgendwie was auch zusammen gemacht wird. Solche Sachen kommen dann einfach mal. Dann muss man situativ natürlich auch gucken, okay, was bedeutet das jetzt für uns?
Ja. Und wenn Shell mit uns zusammenarbeiten will, dann hatte ich natürlich irgendwo gewisse Meinungen zu Shell schon vorher oder Eindrücke. Aber das deckt sich dann nicht unbedingt vielleicht mit dem, was dann passiert, wenn einfach die Leute konkret auf einen zukommen und da auch Vorschläge machen. Und an vielen Stellen muss man auch so ehrlich sagen, es ist viel leichter, eine große anonyme Organisation zu verteufeln, als dann wirklich sich mit den Personen auszutauschen und zu sagen, okay, was steckt denn jetzt wirklich dahinter? Da muss ich auch sagen, da haben wir Kooperationen beendet mit kommerziellen Partnern, genauso aber auch mit NGOs, wo jetzt niemand sagen würde, ja, also die Organisation, nee, also dass mit denen zusammenarbeitet, das geht gar nicht. Wo wir erst entdeckt haben in der Zusammenarbeit, nee, also das ist überhaupt nicht partnerschaftlich, wir kriegen nicht das, was wir brauchen, um unsere Versprechen an Kundinnen und Kunden zu halten. Und dann müssen wir das halt beenden. Ja, das konnte von außen keiner sehen. Deshalb auch das Greenwashing-Thema ist immer leichter zu betrachten, wenn man es von 1000 Meter Höhe betrachtet und halt nicht, wenn du mit den Leuten dann zu tun hast und sagst, okay, gut, wir brauchen schon einen gewissen Buy-in, wenn wir das groß machen wollen, auch von der Führungsebene. Sonst glauben wir das nicht, dass das in irgendeiner Form dann auch einfach gut umsetzbar ist bei den Partnern. Das haben wir oft erlebt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass in jeder Firma, die vielleicht einen guten oder einen schlechten Ruf hat, dass dann einfach auch nur Menschen arbeiten, die genau so ticken. Ja, und da gibt es zum Glück immer wieder auch mehr Intrapreneurs und ist ja der neue oder der moderne Ausdruck dafür, Kämpfer für die gute Sache oder auch Menschen, die sich halt einfach überhaupt nicht wirklich dafür interessieren, was man macht, auch wenn man das eigentlich erwarten würde, als man so denkt. Ja, und das ist dann so mein Appell für Toleranz.
Ja, ja. Da gibt es auch viele MitarbeiterInnen, die dann irgendwann auch aufhören, weil sie einfach zu alt sind, die vielleicht dann das Unternehmen lange geprägt haben und ganz viele neue, junge Menschen dann auch ins Unternehmen kommen und auch reinwachsen und das dann vielleicht auch zum Guten.
Und ich glaube, also für alle, die jetzt überlegen, ich bin hier in meinem großen Unternehmen vielleicht und versuche hier was zu verändern oder ich starte was Neues. Wenn euch das Angst macht, was Neues zu starten, ich glaube, die Leute, die es wirklich schaffen, in großen Unternehmen dann Veränderungen zu schaffen, die sind eigentlich wirklich auch meine totalen Helden, weil das ist wirklich kaltes Wasser, weil dann hast du ja quasi schon interne Bugwelle, die schon da ist und wirklich Kräfte, die sich schon aufgebaut haben. Das finde ich oft noch schwerer, aber mindestens genauso bewundernswert. Also da eine ganz, ganz große Lanze an die Social Entrepreneurs, an die engagierten Menschen in Unternehmen, die da nicht müde werden, auch Lobbyarbeit zu betreiben. Ich bin euer größter Fan. Ich glaube, ihr habt es leider keinen Deut einfacher als jemand, der selber was gründet.
Ja, nur so kann auch Veränderungen stattfinden. Wir haben zu guter Letzt, habe ich immer noch die Frage nach einem Fundstück. Irgendwas, was dich auf deiner Reise begleitet hat, was dir geholfen hat, wie auch immer. Das kann ein Zitat sein, das kann eine Person sein, das kann ein Buch sein, was auch immer. Was hast du mitgebracht?
Tatsächlich habe ich an der Stelle mal ein Zitat mitgebracht. Und das ist, bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit rumlaufe und schlaue Zitate von mir gebe. Genau. Das ist eher so nicht meine Art. Aber tatsächlich habe ich ein Zitat, das mich immer wieder in so Momenten, wo es mir zu chaotisch wird und ich denke, dass irgendwie ist das nicht schön hier, begleitet hat. Ist ein bisschen längeres von Hunter S. Thompson. Und der hat mal zumindest, wird so überliefert, gesagt, life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well-preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out and loudly proclaiming, wow, what a ride. Das gibt mir immer wieder in Momenten, wo es einfach nicht schön ist, so ein Anstoß und sagt, andere schauen so perfekt aus von außen, aber in Wirklichkeit geht es doch darum, dass es sich innerlich danach anfühlt, dass man was erlebt hat, was einen mitgenommen hat.
Und was kreiert. Das geht natürlich nur, wenn man sich die Hände auch mal dreckig macht, ja.
Genau. Passt vielleicht gut zu dem, was wir besprochen haben, dass es halt keine Weltformel gibt, aber dadurch niemand abgehalten werden soll, davon einfach anzufangen und dann Stück für Stück die Lösungen zu bauen.
Ja. Und dass es natürlich auf jeden Fall auch passieren kann, dass man sich da mal auch eine Schramme holt. Und das einen aber jetzt nicht davon abhalten sollte. Wir haben auch noch eine Playlist, Kaltes Wasser. Ich weiß nicht, ob du auch irgendwie Songs hast, die dich manchmal irgendwie auch, wenn du dir vielleicht gerade einen Schrammer geholt hast, dich dann nochmal rausholen oder sozusagen ein kleines Pflaster darstellen, die du gerne auch auf die Playlist hinzufügen kannst. Ich habe drei mitgebracht. Das ist einmal, gab ja jetzt den Barbie-Film, aber da war ein Song dabei, den fand ich ganz, ganz passend hier. Ava Max, Choose Your Fighter. Dann Gwen Stefani, What Are You Waiting For? Und von Cuff Keats noch was Deutsches, Mut. Hast du auch noch was du hinzufügen möchtest?
Das Gute an deiner Playlist ist, ich höre die mir total gerne an, weil da viele Lieder drauf sind, die mich auch schon motivieren. Peter Fox, Alles Neu, ist oft... Ja, genau, ist oft so ein Lied, das ich mir dann anhöre, wenn ich denke, okay, jetzt nochmal durch und los geht's. Das war aber schon auf der Liste und da gibt's noch einige andere, die auch wunderschön sind. Also die Liste kann ich empfehlen.
Ja, danke schön. Sehr gut. Das ist auch gut, besser als ein Song. Und dann danke ich dir, liebe Iris, für die spannenden Einblicke. Ich hätte jetzt noch viel mehr Fragen stellen können in das ganze Thema auch Entwicklung und Wandel vom Startup und Scale. Finde ich super spannend.
Dann hätte ich mich kürzer fassen müssen. Genau, das tut mir leid und trotzdem vor allem vielen Dank dafür, für deinen Einsatz und ja, dass du Leute ins kalte Wasser springen lässt und reflektieren lässt.
Ja, danke für deine Stupser, die du mitgebracht hast. Das war's für heute aus dem kalten Wasser. Ein herzliches Dankeschön geht raus an Iris Braun von Share für diese inspirierenden und offenen Einblicke in ihre persönliche Reise und auch das geniale Konzept von Share. Wenn euch diese Folge genauso fasziniert oder ihr auch was mitnehmen konntet, so wie ich, dann vergesst nicht, dem Podcast zu folgen, damit ihr keine zukünftigen Geschichten aus der Impact-Startup-Welt verpasst. Teilt diese Folge auch gerne mit euren Freunden oder auf Social Media, um diese mutmachenden Reisen von guten und wichtigen Ideen bis zur Umsetzung weiter zu verbreiten und vielleicht die ein oder andere Idee, die noch irgendwo schlummert, anzustoßen, es auch in die Umsetzung zu kriegen. Danke fürs Reinhören und bleibt dabei für weitere spannende Geschichten. Bis zur nächsten Folge im kalten Wasser. Springt rein.